Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zu dem Gottesdienst heute an dem Sonntag. Auch die, die uns mitverfolgen auf dem Livestream, wie man das heute so schön sagt, die mitstreamen und nicht da sind, auch die ganz herzlich willkommen. Ich habe gerade ein paar Ansagen, weil es so viele sind. Am Dienstag ist ein ganz wichtiger Tag. Dann trifft sich unsere Gemeindeleitung, um über ganz viele Fragen zu reden, die mit dem Haus und mit allem Möglichen zu tun haben, wo wir im Moment drin sind. Das ist am Dienstag. Am Mittwoch ist Gebetszeit, wie immer. Wer möchte teilnehmen, bitte, kann den Link beim Thomas Keiweler einholen. Am Donnerstag, ich muss jetzt schauen, ob das stimmt, das habe ich gerade das Zettel noch vorher bekommen. Und das ist immer so gut, wenn man das Zettel überkommt. Am Freitag. Am Freitag ist wieder ein interessanter Date, denn dort die Geschäftsstelle von der Viva-Kirche. Wir haben ja beschlossen, oder wir haben das eingegangen, dass die Geschäftsstelle von Schaffhausen hierher kommt. Von allen Viva-Kirchen. Die kommen dort hierher. Und das braucht so bauliche Veränderungen. Und am Freitag kommen sie zusammen, um zu sagen, ja, wir steigen ein. Und wir steigen ein mit einem vollen Portemonnaie. Also, wir tragen dazu bei, zu diesen allen Umbausachen. Es gibt dann draußen auch ein WC, wo schon lang fällig wäre, dass man schnell zukommt für ältere Leute und so. Es sind ganz gute Sachen. Aber eben, die Hälfte würde von innen getragen und die Hälfte von uns. Und das wird bestimmt am Freitag. Und noch etwas, das ist noch besser am Freitag. ihr wisst es ja, oder? Der Rest, unser Oberkoch, ladet. Mal, du bist wirklich ein guter Koch. Also, Junior. Gut, aber der Junior ladet ein zu einem Koch-Event. Es hat noch freie Plätze. Dönt euch anmelden, weil es mal, das gar nicht glauben. Es ist nicht ganz kostenlos. Es hat muss einen Unkostenbeitrag von 25 Franken. Man kann das bar zahlen oder mit Wind oder mit Wand oder was auch immer. Also da ist der Rest völlig offen. Bitte, wenn ihr euch teilnehmt, könnt euch noch anmelden, dass man das alles gut kann vorbereiten. Heute nach dem Gottesdienst haben wir wieder eine Bratwurst. Alle die, die können, wollen bleiben, die sind herzlich eingeladen zu Bratwurst und Brot. Sie dürfen da bleiben, noch miteinander reden, auch über die Themen, wo alle noch offen sind. Gut, das sind jetzt einmal bis jetzt Mitteilungen gewesen. Jetzt werden wir miteinander beten. Guten Morgen miteinander auch noch von meiner Seite. Wir werden jetzt miteinander beten, um uns bewusst zu machen, dass Gott bei uns ist auch an dem Morgen. Herr, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, dass du es gut mit uns meinst. Wir danken dir auch, dass wir Hoffnung haben in dir. Und dass diese Hoffnung uns weiterträgt als all das, was in unserem Leben nicht so gut ist, wo wir uns Sorgen machen, wo wir nicht weiterkommen. Du hast Weg und du hast gute Wege. Und auf das wollen wir uns einstellen jetzt, dass du uns redest von guten Wegen für unser Leben, und auch für unsere Gemeinde. Herr, wir danken dir dafür. Amen. Wir gehen jetzt über zum Lobpreis. Ihr habt schon gemerkt, es ist die Leitung und der Lobpreis ist etwas kürzer heute, weil der Vortrag, den wir werden schauen, nachher länger ist. Gut. Unsere Gemeindeleitung hockt dort hinten. Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Sie haben an dem Kongress teilgenommen. Hope. Hoffnung. In Karlsruhe. Und es ist ja immer so, wenn die Gemeindeleitung neu teilnimmt, dann wird irgendetwas angezündet, oder? Schwieriger ist dann, dass das, was angezündet wird, dann auch weitergegeben werden kann. Das ist ganz schwierig. Und darum hat sich auch die Gemeindeleitung dazu entschieden, dass wir verschiedene von den Themen, die sie gesehen haben, dass wir die auch sehen. Und dass da der Funke springt. Einer von den ganz wesentlichen Hauptredner war der Mann, der Michael Herbst. Ich kenne ihn schon 30 Jahre. Seit er Professor geworden ist an einer Uni, er ist ganz ein interessanter Mensch. Seine Hauptaufgabe war die, zu schauen, wie verändert sich unsere Gesellschaft? Und wie müsste die Gemeinde auf diese Veränderungen antworten? Weil sonst bleiben wir ja irgendwo im Gemüse stehen. Und er hat ganz, ganz interessante Sachen veröffentlicht. Und er hat auch einen der Vorträge gehalten und der heisst so: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und ich glaube, das ist wahr. Wir hoffen alle. Ohne Hoffnung kann der Mensch gar nicht leben. Oder? Man wird krank und dann hofft man, dass man wieder gesund wird. Wir haben einen Autounfall und man hofft, dass die Versicherung den Schaden übernimmt. Wir hoffen und hoffen und hoffen. Der Mensch kann gar nicht leben ohne Hoffnung. Und auf das geht der Michael Herbst in dem Vortrag ein. Es geht ja auch noch um mehr. Wir hoffen, dass unsere Gemeinde nicht nur einfach so über die Runden kommt, oder? Sondern wir hoffen, dass wir wachsen. Wir hoffen, dass wir einen neuen Weg finden. Sind wir also mit drinnen, was er sagt. Mit drinnen. Und ich wünsche mir auch, dass irgendwo in dem Vortrag von Michael Herbst ein Funke springt und uns da in den Gehirnwindungen anfängt zu drehen. Und etwas entsteht, wo wir alle davon profitieren. Jetzt gehen wir überblenden direkt zum Vortrag.
Hey, also Karlsruhe wieder. Worauf freuen Sie sich nach dem Tod? Haben Journalisten einmal einige Zeitgenossen gefragt. Einer sagte, erst mal ausschlafen. Und dann die anderen besuchen. Einer sagte, ich freue mich aufs Rumgeistern. Ein dritter, nicht jede Nacht in den Schlaf weinen. Und einer sagte sogar, Jesus sehen, immerhin. Um Hoffnung soll es also gehen. Und da dachte ich mir so zum Anfang, teste ich mal eure Kenntnisse. Wo über Hoffnung gesprochen wird, ist ein bestimmter Spruch nicht fern. die Hoffnung stirbt zuletzt. Nun meine Quizfrage, woher stammt dieser Spruch eigentlich? Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. A, James Bond. B, der jeweilige Trainer von Schalke 04. C, Cicero. Oder D, der Bergdoktor Martin Gruber. Ich lasse das noch einen Augenblick offen, falls noch jemand hier im Saal seinen Telefonjoker anrufen möchte. Ich gucke so lange mal auf die tiefe Wahrheit dieses Satzes. Hoffnung hat Ausdauer. Wer hofft, hält durch. Und zwar ziemlich lange, auch wenn es nicht rosig aussieht. 4 Hoffnungsmenschen möchte ich euch zeigen. Da sind zu Anfang die Mütter der Plaza de Mayo in Buenos Aires. Diese Mütter demonstrieren seit 1977 in Buenos Aires gegen das Vergessen. Sie umrunden an jedem Donnerstag den Platz schweigend für eine halbe Stunde. Sie erinnern an das Verschwinden ihrer Kinder und Enkel in der argentinischen Militärdiktatur. Sie geben die Hoffnung nicht auf, dass die Taten aufgeklärt und die Schuldigen bestraft werden. Unermüdliche Hoffnung. Oder da ist ein schwäbischer Unternehmer, Tobias Merkle, Spross einer wohlhabenden Unternehmerfamilie. Er hat die Hoffnung zu seinem Lebensmotto gemacht. Darum gründete er unter anderem das Seehaus in Leonberg. Dort leben junge Menschen im offenen Strafvollzug, in Familien zusammen, mit klaren Regeln, aber ohne Zäune. In der Hoffnung, dass sie nach einem miesen Start ins Leben zu einem guten Leben finden werden. Hoch engagierte Hoffnung. Da ist Tony Rinaldo, den sie auch den Waldmacher nennen. Er bekam 2018 den alternativen Nobelpreis. Wofür? Er fand heraus, wie man die Wüsten der Sahelzone begrünen kann. Er entdeckte die Hoffnung, die in den verborgenen Wurzelsystemen toter Bäume unter dem Wüstensand steckte. Mit seinem Team zog er 200 Millionen Bäume hoch. Fantasievolle Hoffnung. Und zuletzt Halina Birnbaum, geboren 1929 in Warschau. Sie ist Jüdin und hat als junges Mädchen das Warschauer Ghetto erlitten. Als die Nazis ihr Versteck im Ghetto finden, wird die ganze Familie auseinandergerissen. Halina kommt zuerst nach Majdanek, dann nach Auschwitz und schließlich nach Ravensbrück. Sie hat all das überlebt. Am 2. Mai 1945 wird sie von der Roten Armee befreit. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist der Titel von Halina Birnbaums Lebenserinnerungen. Ich habe lange kein so beklemmendes Buch gelesen und keines, das so sehr vom Trotzdem der Hoffnung erfüllt war. Trotzige Hoffnung. Um Hoffnung also geht es auf diesem Kongress. Und wir können schon einmal festhalten, Hoffnung ist zutiefst menschlich. Im Grunde können wir ohne Hoffnung nichts anfangen, nichts durchhalten, nichts fertigkriegen. Wer lebt, hofft. Die richtige Antwort wäre übrigens tatsächlich Cicero gewesen. Der römische Philosoph und Politiker lebte ungefähr 100 Jahre vor Jesus. Sein Lebensmotto war Dum spiro, spero. Zu Deutsch, solange ich atme, hoffe ich. Wer lebt, hofft. Wir hoffen auf einen Sieg unseres Clubs. Wir hoffen auf einen schönen Urlaub. Wir hoffen, dass die Deutsche Bahn pünktlich ist. Na, vielleicht das doch lieber nicht. Wir hoffen trotzdem und stehen beim nächsten Mal wieder am Bahnsteig und hoffen. Wir hoffen, dass es ein warmer Sommer wird. Wir hoffen, dass es kein zu warmer Sommer wird. Wir hoffen, dass es unseren Kindern gut ergehen wird. Wir hoffen, dass die Oma noch die Hochzeit ihrer Enkelin erleben wird. Wir hoffen, dass der Krieg ein gerechtes Ende findet. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen mit der Energiewende. Wir hoffen, dass unsere Gemeinde nicht nur mal so eben über die Runden kommt, sondern wächst an Zahl, aber auch an Glauben, Liebe und Hoffnung. Wir hoffen. Wir täten nichts, würden wir nicht hoffen. Aber was genau machen wir eigentlich, wenn wir hoffen? Wir machen jetzt eine klitzekleine Rundtour, um etwas klarer zu wissen, was eigentlich Hoffnung ist. Noch ganz allgemein, noch gar nicht vom christlichen Glauben bestimmt. Übrigens, für die nächsten 2 Minuten, es lohnt sich nicht, jetzt ein bisschen einzuschlafen oder Kaffee zu holen. Ihr dürft nämlich hoffen, ich mach's kurz. Hoffe ich. Was also tun wir, wenn wir hoffen? Wenn wir hoffen, dann tun wir das keineswegs im Blick auf das Wahrscheinliche. Im Gegenteil, das Erhoffte ist oft ein Widerspruch gegen das, was ist. Es ist Unfriede, aber wir hoffen auf Frieden. Wir sind alleine, aber wir hoffen auf einen Weggefährten. Unsere Gemeinde macht nicht viel her, aber wir hoffen, dass etwas Neues bei uns aufbricht. Darum ist Hoffnung immer auf das Wünschenswerte ausgerichtet. Anders gesagt, wir hoffen nicht, was wir fürchten. Das können wir nur im Horrorfilm oder auf der Geisterbahn. Da hoffen wir auf gute Unterhaltung und wollen uns ein bisschen gruseln. Aber wir wissen die ganze Zeit, das ist nur Schein und gleich vorbei. Das wirklich Böse, die schwere Krankheit, den Unfall, die Gewalttat, das Unglück, das können wir uns, solange unsere Seele gesund ist, nicht erhoffen. Aber das Glück, die Liebe, die Anerkennung, das Erleben von Schönheit, die spürbare Nähe Gottes, das können wir erhoffen. Weiterhin hoffen wir zwar nicht auf das, was wahrscheinlich ist, aber wir hoffen auf das, was möglich ist. Sagen wir es vorsichtiger, was nicht unmöglich ist. Wir können zum Beispiel nicht hoffen, dass ein Kreis 3 Ecken hat. Das geht nicht. Das wäre Unsinn und nicht Hoffnung. Wir hoffen also, was nicht wahrscheinlich, aber möglich und wünschenswert ist. Und zuletzt hoffen wir, weil wir es noch nicht haben. Wir hoffen ohne eine letzte Garantie, dass wir es bekommen. Und so kann man zusammenfassend auch sagen, Hoffende sind Menschen mit Möglichkeitssinn. Das war unser kleiner Ausflug in die Philosophie. Genug davon. Das heißt, Moment mal. Ich möchte noch 2 Gedanken ergänzen. Der eine, Hoffnung ist anpassungsfähig. Und der andere, Hoffnung ist nicht immer auch berechtigt. Also Hoffnung ist anpassungsfähig. Das können wir uns ganz einfach miteinander klar machen. Ich meine, wir sind in Karlsruhe. Also Karlsruhe, da war doch was vor 4 Jahren. Da saßen viele von euch auch hier, ich auch. Und plötzlich wurden die Referenten alle rausgeführt. Warum bloß? Eine Bombe? Oder bereitmachen zur Entrückung, ein Raumschiff steht vor der Arena? Nö, es war nur Corona. Einer von uns hatte sich Covid-19 gefangen. Was wir da noch nicht wussten, ein paar Tage später aber umso genauer wussten, wir auch. Wir auch. Der Kongress wurde abgebrochen. Erinnert ihr euch? Die nächsten Wochen und Monate wurden für uns und viele Menschen im Land zu einer harten Probe. Lockdown, Sperrstunden, geschlossene Schulen und Kitas, Maskenpflicht Maskenskandal, Impfdiskussionen, Long-Covid. Und doch haben wir in diesen Zeiten gelernt, wie flexibel, wie geschmeidig die Hoffnung ist. Sie hat sich schnell an die neuen Zeiten angepasst. Menschen machen das. Sie justieren ihre Hoffnung nach. Was waren denn damals unsere Hoffnungen? Wieder raus dürfen, die Oma im Heim besuchen, selbst einkaufen gehen, in der Gemeinde wieder zusammenkommen, eine Impfung bekommen, wieder gesund werden, gesund bleiben. Und heute sitzen wir hier und haben es weitgehend überstanden. Gott sei Dank. Und wir haben wieder ausreichend Klopapier. Und den meisten geht es gut. Wir vergessen aber heute nicht die, die um viele Tote trauern oder an den Langzeitwirkungen des Virus leiden. Dennoch, Hoffnung erwies sich als lernfähig. Sie fügte sich in das, was nicht zu ändern war, und streckte sich nach dem Möglichen aus. Ich kenne das aus der Seelsorge. Schwerkranke Menschen hören nicht auf zu hoffen. Ihre Hoffnung stirbt tatsächlich zuletzt, aber sie ändert sich. Noch einmal ein Frühjahr erleben, noch ein Besuch des guten Freundes, noch die Geburt des Enkelkindes. Meine Mutter lag eines Tages schwer krank in der Klinik. Es gab keine Aussicht mehr auf Heilung. Aber sie hoffte so sehr, noch die Geburt unserer Jüngsten zu erleben und meine Einführung in die erste Pfarrstelle. Und sie hat es geschafft. Sie hat beides erlebt und ist im selben Monat heimgegangen. Hoffnung ist anpassungsfähig. Nur das andere stimmt leider auch. Nicht immer ist Hoffnung berechtigt. Man nennt das Optimism Bias und meint damit die seltsame Gewissheit von Menschen, dass es mir gut gehen wird, auch wenn es für andere schlecht aussieht. Die Forscher des Hoffnungsbarometers haben herausgefunden, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland sagt, also für die Gesellschaft erwarte ich nichts Gutes. Und gleichzeitig sagt, für mich persönlich bin ich ganz zuversichtlich. Das wird schon. Da sagt ein Ehepartner zum anderen, Schatz, wenn einer von uns beiden stirbt, ziehe ich nach Karlsruhe. Da ist sie wieder, die unkaputtbare Hoffnung. Manchmal aber hoffen wir, wo es nichts zu hoffen gibt. Manchmal wäre es besser, die Hoffnung zu begraben und sich den Tatsachen zu stellen. Henry Cloud hat ein Beispiel erzählt dazu. Er sagt, stell dir mal vor, du bist der Chef in einer Firma und du sprichst heute mit einem Mitarbeiter, der die Stimmung vermiest und der keine Leistung bringt und das schon sehr lange. Und er sagt zu dir zum wiederholten Mal, Chef, tut mir leid, lief nicht so gut, aber ab jetzt werde ich mir so richtig Mühe geben, ganz bestimmt. Und du gibst ihm zum 27. Mal die zweite Chance. Diesen Chef fragt Henry Cloud, sag mal, möchtest du dasselbe Gespräch eigentlich nächstes Jahr wieder führen? Oder wäre Hoffnungslosigkeit in deinem Fall nicht geradezu lebensrettend? Ist nicht Hoffnung manchmal nur die Verlängerung der Qual? Das wollte man vielleicht noch einsehen. Aber manche gehen weiter und sagen, es ist immer besser, nicht zu hoffen. Lass die Hoffnung bloß nicht zu spät sterben. Nun, wenn wir uns umschauen, müssen wir gerade sicherlich nicht fürchten, dass zu viel Hoffnung im Land wäre. Im Gegenteil, Hoffnung ist rar. Die vielen Krisen zwischen Corona, Klima und Krieg erschöpfen unsere Zuversicht. Nehmen wir die Wirtschaft. In jedem Monat werden bei uns 9000 Manager befragt, wie zuversichtlich sie eigentlich sind. Und zurzeit sind sie es eher nicht so. Der Index, der das Geschäftsklima misst, ist stetig am Fallen. Zu vieles steckt fest, zu vieles läuft nicht rund, zu vieles macht uns Sorgen. Und so geht es nicht nur der Managerin, sondern auch den Lehrkräften und Altenpflegerinnen, auch denen, die in Kommunen Geflüchtete unterbringen müssen, auch denen, die in demokratischen Parteien sich für unser Gemeinwesen mühen. Hoffnung ist eher Mangelware. Sind wir also auf dem Weg in eine pessimistische Gesellschaft? Naja, eines müsste man ja gleich zugeben. Der Pessimist wird nicht so oft enttäuscht. The West Wing gilt als die beste Fernsehserie aller Zeiten. Sie erzählt von dem fiktiven US-Präsidenten Josiah Bartlett. Das ist ein guter Typ, aber er verzweifelt an seinem Job. Und eines Tages erklärt er einem Mitarbeiter im Weißen Haus den Unterschied zwischen einem Optimisten und einem Pessimisten. Also passen Sie auf, sagt er. Der Pessimist sagt, schlimmer kann es nicht mehr werden. Der Optimist hingegen weiß, doch, das geht. Wenn wir so nicht denken wollen, weil man so nicht leben kann, müssen wir fragen, worauf können wir denn hoffen? Was darf ich denn hoffen? Immanuel Kant, der große Königsberger Philosoph, war der Überzeugung, dass es drei Fragen gibt, auf die wir eine Antwort finden müssen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Und was darf ich hoffen? Die Frage heißt also nicht, was möchte ich hoffen? Sie heißt, was darf ich hoffen? Worauf hoffe ich mit Recht? Worauf hoffe ich mit guten Gründen? Und nur die Frage, gibt der christliche Glaube auf diese Frage Kants eine Antwort? Was also darf ich hoffen? Nix, hätte er wohl geantwortet. Er war ein Mann, der sich diese Frage schon lange nicht mehr stellte. Er war alt. Hoffen und harren macht manchen zum Narren. Das kann er gut nachvollziehen. Er hatte schon so viele Hoffnungen begraben, wieder und wieder gehofft, vergeblich. Er und seine Frau, beide. Ihr Haltbarkeitsdatum war längst abgelaufen. Sie waren im Wartesaal des Todes angekommen. Dabei waren sie durchaus erfolgreich gewesen, wohlhabend, in der Welt rumgekommen. Sie waren gut zueinander. Vieles war super gelaufen, nur das eine nicht. Sie hatten niemals ein Kind bekommen. Sie hatten es wieder und wieder versucht, aufs Neue gehofft und wieder enttäuscht. Bis auch dafür die Zeit abgelaufen war. Wie bei so vielen, die vergeblich hoffen. Und jetzt gab es nichts mehr zu hoffen, nur noch warten. Warten, bis es vorbei ist. In dieser Stimmung trifft Gott die beiden an, den Abraham und die Sarah. Als Abraham denkt, seine Zeit sei abgelaufen, ruft Gott ihn und sagt, zieh noch einmal los, Abraham. Brich deine Zelte ab, lass alles hinter dir. Ein neues Land werde ich dir zeigen und ich werde es dir schenken. Bis dahin dachte Abraham, da kommt nichts mehr. Aber es ist nicht vorbei, sagt Gott, bevor ich fertig bin. Abraham will widersprechen. Für mich, alten Sack? Bei uns sind doch alle Messen gesungen. Aber Gott ist schon einen Schritt weiter und sagt, du und Sarah, ihr werdet ein Kind bekommen und euer Kind wird erst der Anfang sein für ein großes Volk. Und dieses große Volk will ich reich beschenken und es wird nur der Anfang sein, weil am Ende soll die ganze Welt davon den Segen empfangen. Du denkst, ich bin am Ende? Ich fange gerade erst an. Ich fange gerade erst an. Und dann heißt es, dass Abraham und Sarah wirklich losgezogen sind. Sie haben ihre Zelte abgebrochen und sich auf den Weg gemacht. Hätten wir sie gefragt, wohin, hätten sie gesagt, Keine Ahnung. Schritt für Schritt ging es für sie weiter. Woher hatten Abraham und Sarah ihre Hoffnung? Woher? Nicht aus sich selbst. Nicht, weil sie unerschütterliche Optimisten waren. Nicht, weil sie an Wunschträumen festhielten. Nicht, weil sie sich gegenseitig immer wieder hochpuschten. Sie gingen auch nicht in sich und fanden dort noch einen Funken Hoffnung. Bis Gott mit ihnen sprach. Da hatten sie ein Versprechen. Gott hat ihnen sein Wort gegeben. Das hatten sie nun. Und das reichte, dass sich diese beiden Greise auf den Weg machten. Und trotzdem gab es Tage, da saßen sie vor ihrem Zelt, schauten sich an und schüttelten den Kopf. Allein diese Vorstellung, ein Kind, eine zahnlose Greisin, soll einen zahnlosen Säugling an der Brust haben? Sarah muss lachen, mehr als einmal. Und Abraham wird ganz still. Worauf habe ich mich hier eingelassen? Und wenn es wieder einmal so weit war, dass Sarah sich vor Lachen schüttelte und Abraham sich Sorgen machte, immer dann erinnerte Gott an sein Versprechen. Und genau so überlebte ihre Hoffnung. Denn Hoffnung ist keine innere Kraft. Hoffnung ist kein menschlicher Entschluss. Hoffnung ist kein gutes Gefühl. Hoffnung ist keine rationale Abwägung von Chancen. Hoffnung ist die Antwort auf ein Versprechen Gottes. Hoffnung ist Wagnis und Aufbruch, weil du es sagst, Gott. Du bist kein hoffnungsvoller, zuversichtlicher Mensch. Willkommen im Club. Das waren die zwei auch nicht. Sie hatten ein Wort und nicht ein gutes Gefühl. Und so hält es Gott bis heute. Er sagt, ich werde dich segnen. Ich halte an dir fest. Ich bleibe dir treu. Ich beschütze dich. Dein Dienst soll nicht vergeblich sein. Dein Tun wird Früchte tragen. Über Bitten und Verstehen soll dir Gutes widerfahren. Ich bleibe bei dir bis ans Ende der Tage. Und seine Versprechen gehen weit über das Private hinaus. Ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich stürze die Gewaltigen vom Thron. Ich besiege den Tod. Ich trockne alle Tränen. Ich werde bei euch wohnen und ich mache alles neu. Und unser Hoffen hängt sich an Gottes Versprechen, weil du es sagst. Das ist die Antwort der Hoffnung, weil du es versprichst. Auch wenn ich nichts sehe, auch wenn ich nichts fühle, ich weiß, du bist treu, verlässlich. Du kannst gar nicht anders. Du wirst es tun. Hoffnung im Glauben ist vielmehr ein Hoffen auf, nämlich Gott, als ein Hoffen, dass bestimmte Dinge passieren. Wie ist es ausgegangen? Ja, Abraham und Sarah bekamen ihren Isaak. Es war ein langer Weg. Ihr Glaube wurde auf die Probe gestellt, bis die zahnlose Sarah einen zahnlosen Isaak an der Brust hatte, bis Gott Wort gehalten hatte. Und so macht er das bis heute. Als das Volk Israel nach vielen Irrungen und Wirrungen im verheißenen Land angekommen war, da fragte Gott den Josua und die versammelte Gemeinde: Und nun, ihr Lieben, zieht Bilanz. Ist irgendein Versprechen, das ich euch gegeben habe, unerfüllt? Nein, sagen sie. Und sie merken es erst jetzt, nach all den Schwierigkeiten, nach so viel eigenem Versagen und Scheitern. Alles, buchstäblich alles, was Gott versprochen hatte, ist eingetroffen. Die Liste ist Punkt für Punkt abgehakt. Zwischendurch konnten sie sich das gar nicht vorstellen, aber jetzt müssen sie es zugeben. Gott hat zu 100% Wort gehalten. Darauf setzt eure Hoffnung. Eines Tages werden wir feiern. Eines Tages werden wir zurückblicken. Eines Tages werden wir staunen und uns unbändig freuen. Es ist alles genau so gekommen. Er war treu. Wir waren es nicht immer. aber er war es. Was er verspricht, hält er. Was aber genau ist es, worauf wir dann hoffen? Günther Thomas lehrt in Bochum als Theologe an der Universität. Und er hat über Hoffnung nachgedacht und kommt zu dem Schluss, dass wir auf dreierlei Weise hoffen. Er nennt diese drei Weisen die endliche Hoffnung, die radikale Hoffnung und die verwandelnde Hoffnung. Wir hoffen also endlich, radikal und verwandelnd. Ich bleibe einen Moment bei dieser Idee. Wir hoffen endlich, das tun alle Menschen. Auf Glück hoffen wir, auf ein langes Leben, möglichst gesund. Wir hoffen auf eine Liebe, die hält, auf Kinder, die Freude machen, auf Politiker, die Wort halten, auf den Frühling, auf ein schönes Konzert, auf einen Arzt, der hilft, auf einen BVB, der endlich mal wieder Meister wird. Wir hoffen, endlich, auch als Christen, und das ist gut so, unser kurzes irdisches Leben ist Gottes Geschenk an uns. Und Jesus kommt nicht, um dieses Geschenk zu zerstören. Er kann das Schöne und Gute im Leben schätzen. Und darum ist es vollkommen in Ordnung, auf das Schöne und Gute im Leben zu hoffen und Gott auch darum zu bitten. Und Gott, in seiner Großzügigkeit schenkt er uns vieles. Das tägliche Brot, manchmal auch Kuchen. Wir merken aber, nicht jede unserer endlichen Hoffnungen erfüllt sich. Unsere Bilanz ist vermutlich gemischt. Für viele ist sie okay, für manche ist sie besser als okay, für manche ist sie aber auch nicht okay. Da blieb zu vieles unerfüllt. Wir hoffen endlich, aber das Endliche bleibt Stückwerk und für manchen sogar Bruchstück. Und für uns alle bleibt das Endliche endlich. Und darum hoffen wir auf eine zweite Weise radikal. Wir hoffen nicht auf ein bisschen Frieden, sondern wir hoffen auf das Ende aller Gewalt, Schwerter zu Pflugscharen. Wir hoffen nicht nur auf ein langes Leben. Wir hoffen auf ein Ende des Sterbens, auf den Sieg über den Tod, auf das ewige Leben. Wir hoffen nicht nur auf stabile Verhältnisse, sondern auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, auf den finalen Sieg von Recht und Gerechtigkeit, auf Wiedergutmachung für die Opfer, auf die Abschaffung des Bösen. Warum tun wir das? Ist das nicht ein naiver Jenseitsglaube? Ist das nicht Flucht vor der Realität? Und warten die Menschen nicht schon so lange vergeblich? Man kann das mit der Länge nicht ganz bestreiten, aber unsere radikale Hoffnung schaut nicht zuerst nach vorne in eine ferne oder nahe Zukunft, sie schaut zurück. Sie schaut auf einen Hügel, auf dem ein Kreuz steht. An diesem Kreuz hängt einer, erst blutend, schreiend, klagend und dann still. Am Ende eine Leiche. So tot konnte Sarahs Leib gar nicht sein. So hoffnungslos war es noch nie. Die Freunde des Gekreuzigten sind die hoffnungslosesten Menschen auf Erden. Was hatten sie doch gehofft auf König Jesus? Und jetzt war König Jesus eine kalte Leiche. Und in Kürze würde König Jesus von den Würmern verspeist. Aber dann hat Gott den toten Jesus auferweckt. Und genau damit hat er eine Schneise geschlagen in unsere alte Welt. Und er hat das komplett ohne unsere Mithilfe getan. Wir waren in keiner Weise daran beteiligt. Denn jetzt geschieht, was Menschen nicht möglich ist. Und damit beginnt eine Hoffnung, die alles Menschenmögliche übersteigt. Nicht nur einer, nein, alle Toten sollen leben. Das Böse hat die entscheidende Schlacht schon verloren. Das neue Leben hat begonnen. Ostern ist ein Anfang. Und wir haben Grund, radikal zu hoffen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nicht unsere Tat, Gottes Tat alleine. Wir hoffen auf das Ende der Nacht, auf die Versöhnung aller Feinde, auf die radikale Verwandlung der Erde, auf die Erlösung von dem Bösen, auf das, was wir nicht können, was Gott nur kann, was er aber auch kann, was er auch will und was er auch verspricht und zu seiner Zeit tut. Warum also hoffen wir? Proben wir es mal. Der Herr ist auferstanden. Schon ganz gut. Der Herr ist auferstanden. Und doch dauert es noch lange. Lohnt es sich zu hoffen? Es lohnt sich zu hoffen, es sei denn, wir hätten klammheimlich aufgehört, mit Gott wirklich zu rechnen. Wenn Gott mehr ist als eine Formel, wenn er mehr ist als ein Anreiz zu moralischem Leben, dann werden wir ihm in den Ohren liegen. Dann wandelt sich die Hoffnung auch zur Klage. Dann rufen wir, komm, Herr Jesus, dein Reich komme. Endlich, endlich geschehe dein Wille. Erlöse uns bitte vom Bösen. Aber macht radikale Hoffnung nicht faul, bequem, passiv? Sollten wir nicht den Himmel den Spatzen überlassen und uns ein bisschen mehr plagen, dass unsere Erde ein bewohnbarer Ort bleibt? Aber nein, radikale Hoffnung macht nicht faul, im Gegenteil, denn wir hoffen nicht nur endlich und nicht nur radikal, wir hoffen drittens auch verwandelnd. Nicht, dass wir die Erde zum Paradies umbauen könnten, das nicht. Aber wir sehen ja, was kommen wird. Nicht Untergang und Verderben, sondern eine geheilte und versöhnte Welt. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte zuerst. All unser Bemühen wird nicht den Himmel auf Erden schaffen. Die gute hinterher. All unser Bemühen muss nicht den Himmel auf Erden schaffen. Aber wir sehen, was kommt. Und hier und da, mit großen Abstrichen, unvollkommen, nur als Fragment, beginnt etwas Neues. Zwei Feinde versöhnen sich. Ein Friede wird geschlossen. Eine Krankheit wird besiegt. Ein Hunger gestillt. Ein Kind aus prekären Verhältnissen wird ermächtigt. Eine Gemeinde erneuert. Eine Ehe gerettet. Nichts Vollkommenes. Aber besser als nichts und besser als vorher. Und wir sind dabei als Hoffnungsträger, als fröhliche Fragmente, als heitere Unvollkommene, für zweitbeste und drittbeste Lösungen, für mühsam errungene Kompromisse, für Aufstehen, Hinfallen und wieder aufstehen. Denn am Ende wird alles gut, sagt die radikale Hoffnung. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende, sagt die verwandelnde Hoffnung. Und dann packt sie an und tut, was sie kann, weil sie weiß, sie muss nicht tun, was sie nicht kann. Wir sind nicht die letzte Generation, von der alles abhinge. Das wäre Hoffnung am Abgrund der Verzweiflung. Wir tun das Nötige, aber zum Ziel bringt uns ein anderer. Und am Ende steht nicht die Erde als Hölle, sondern die erneuerte und geheilte Erde. Für die wird aber ein anderer sorgen, ganz gewiss. Und darum ist die Hoffnung manchmal leidenschaftlich, agil und aktiv und dann wieder ganz still, tatsächlich passiv, duldend, wartend, voller Sehnsucht. Ich habe noch einen Gedanken zum Schluss. Das nehmt bitte mit. Was bringt uns durch die mühsame, lange Reise? Es ist nicht die Hoffnung in mir. Es ist nicht meine Fähigkeit zu hoffen, meine Zuversicht, meine Kraft an dem Verheißenden festzuhalten. Ihr Lieben, das alles ist es nicht. Es ist die Verheißung selbst, die durch Gottes Treue auf mir liegt und bleibt. Abraham und Sarah lassen sie dauernd fallen, versagen vorne und hinten, sind sowas von Durchschnitt. Aber die Hoffnung holt sie immer wieder ein. Und darum geht es auf diesem Kongress nicht darum zu sagen, liebe Leute, habt mal ein bisschen mehr Hoffnung. Gebt euch Mühe, hoffnungsvoller zu sein. Leute, passt auf, reißt euch doch mal zusammen. Und schon gar nicht in der frommen Variante. Wir als Christen dürfen doch hoffnungsvoller sein. Diese fromme Variante ist ein verkappter Befehl. Du darfst, nein, du sollst und darum musst du. Und wenn ich das nicht kann, dann wird alles nur noch schlimmer. Dann habe ich nicht nur keine Hoffnung, sondern dann ist wirklich alles bei mir daneben. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Es geht nicht um meine Hoffnungskraft. Das Entscheidende ist nicht in mir und in meinem Herzen. Das, worauf es ankommt, ist außerhalb meines Herzens. Und da ist es gewiss und fest. Es ist paradox. Wenn ich die Hoffnung in mir suche und mein Hoffnungsbarometer prüfe, dann schwindet sie mir. Da kann ich nur rufen, ich hoffe, hilf meinem Zweifel. Wenn ich aber damit aufhöre und nur noch auf den schaue, der meine Hoffnung ist und der meine innere Hoffnungsschwäche mit Humor und Gelassenheit zur Kenntnis nimmt, dann wächst in mir auch wieder die Hoffnung. Wenn ich Jesus aus den Augen verliere, dann bleibe nur ich übrig mit meiner Tatkraft oder inneren Hoffnungskraft. Und das ist das Einzige, was wir fürchten müssten. Das ist das Einzige, bei dem es Sinn ergibt, zu sagen, das bitte lasst nicht zu. Ich durfte ganz am Anfang meines Weges als Prediger einen Text aus dem Hebräerbrief auslegen. Erste Predigt, Proseminar, Hebräer 12. Da heißt es, dass wir aufsehen sollen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn wir auf ihn aufsehen, dann werden wir uns aufrichten und hinter ihm herlaufen, durch gute und durch schwere Zeiten. Jesus hat den Anfang gemacht. Er wird auch das Ende machen, aber das Ende nicht als Abbruch, als Ende mit Schrecken, sondern als Vollendung. Er bringt uns ans Ziel, uns persönlich und unsere Gemeinden und unsere Lieben und unsere Welt. Die Hoffnung stirbt nicht nur zuletzt. Die Hoffnung lebt zuerst und sie lebt bis zum Ende. Denn die Hoffnung, ihr Lieben, hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus. Vielen Dank.
Es wäre jetzt enorm interessant, wenn wir jetzt noch eine Zeit hätten, einfach mal ein bisschen austauschen, was ist bei uns ein bisschen so hängen geblieben. Der Mensch hat viel gesagt, enorm viel. Vielleicht mehr, dass wir als da unsere 500 Gramm Hirn können behalten auf einen Schlag. Der Vortrag ist im Aufatmen drin. Stark zusammengefasst. Er redet ja da schon stark zusammengefasst. Und dann ist noch mehr stark zusammengefasst. Aber dort könnt ihr den Vortrag finden. Wer ihn noch mal nachlesen will, im neuen Aufatmen ist er drin. Weil im Aufatmen haben sie auch jetzt eine Serie drin über die Hoffnung. Und es hat ein paar ganz interessante Sachen drin. Auch eben der Vortrag, den wir jetzt miteinander gehört haben. Mir sind zwei Sachen hängen geblieben. Hoffnung ist nicht immer berechtigt. Sie ist manchmal nur die Verlängerung der Qual. Und das Zweite, ganz ein Spitzensatz. Und das Zweite, die zahnlose Sarah hat einen zahnlosen Sohn an der Brust. Und das ist doch Hoffnung. Ich denke, wir machen jetzt hier einen Punkt. Und wir können das noch weiter ein bisschen bewegen, was wir gehört haben. Aber eins ist klar. Wir haben Hoffnung. Ob wir jetzt 86 sind oder erst 30, spielt keine Rolle. Weil unsere Hoffnung hängt nicht an uns. Sondern er hat gesagt am Schluss, die Hoffnung hat einen Namen. Und der Name ist Jesus. Und er hat recht. Wir werden jetzt miteinander beten. Wenn jemand von euch auch beten möchte, dann lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen offen und ich schließe dann ab. Ist das gut so? Herr, ich danke dir, dass wir mit Hoffnung unterwegs sein können. Mit einer endlichen Hoffnung, einer bruchstückhaften Hoffnung, mit einer radikalen Hoffnung, dass einisch alles wird gut sein. Und mit einer verwandelnden Hoffnung, dass diese Hoffnung Situationen kann verändern kann. Herr, wir danken dir, dass du so ein grosser Gott bist, der das wirklich kann. Wir sind meistens vielfach so ein bisschen Zweifler, aber du bist der Gott von der Hoffnung. Und mit dem wollen wir jetzt genau in die nächste Woche hineingehen. Herr, segne du uns. Und bewahre du uns auf all den Wegen, die wir gehen. Erheb du dein Angesicht, deinen Schutz, deine Gegenwart über uns. Und gib uns wirklich dein Frieden in dieser Welt, die so unfriedlich daherkommt. Wir danken dir dafür. Amen. Wir sind jetzt am Ende des Gottesdienstes. Für die, die nicht bleiben können, wünsche ich ihnen einen ganz schönen Sonntag. Für die, die bleiben können, nehmen wir jetzt noch einen Kaffee und eine Bratwurst. Gut, in dem Fall auf Wiedersehen miteinander oder Wiedersehen am Tisch, je nachdem.